So, wir reiten wieder los. Anscheinend klappt das ja ganz gut. Hat irgendjemand unser Gast denn schon vorgestellt? Hast du dich selbst schon vorgestellt?
So weit waren wir doch gar nicht.
Nö.
Aber das tue ich gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Anfrage, für die Einleitung. Sehr gern bin ich dabei. Und ja, ich bin Mario Stramm und bin im Gegensatz zu euch technisch affinen Leuten mehr in einem anderen Bereich des Musikbusiness unterwegs, und zwar dem Merchandise.
Wir werden ein Fashion-Blog.
Ja, aber nicht, wenn wir drei da nach wie vor auf dem Titelbild sind. Das
Ja,
könnte schwierig
am Ende des
sein.
Podcasts seid ihr gut gekleidet. Zumindest tue ich das Beste dafür, dass ich euch das mal etwas näher bringen kann.
Ich hatte letzte Woche Anna Wintour auf der Bühne. Da bist du jetzt eigentlich die logische
Eindeutig.
Weiterführung.
Also das
Ja,
als
aber im
Fashion.
Prinzip kann man sagen, dass mehr oder weniger jeder Techie, der in der Welt rumläuft, mindestens einen Artikel schon mal von dir in der Hand hatte, weil du ja ganz viele Lanyards und so weiter in die Welt hinauslieferst.
Ja, ob es nur
Also
jeder
nicht nur
ist, aber
an
so ist,
uns, aber an
ja,
viele.
sind ja, über die Jahre ist das schon so ein bisschen gewachsen. Obwohl man dazu sagen muss, dass ich das Merchandise, jetzt muss ich kurz überlegen, seit, naja, 15, knapp 20 Jahre mache. Ja, 20 Jahre. Und aber 33 Jahre in dem Geschäft bin und wie jeder andere auch irgendwie erstmal in der Heimatstadt angefangen hat mit Bühnenbau und hier was schleppen, da ein Kabel reinstecken, da ein Kabel rausziehen, unbewusst oder bewusst, ist ja erstmal egal, aber so richtig konnte man das ja damals noch gar nicht. Ich bin ja auch ein DDR-Kind sozusagen und habe aber kurioserweise. Habe ich gerade heute erst wieder überlegt, oder bin drauf gekommen, dass ich kurioserweise schon mit, boah, ich muss lügen, 16 oder 17, vielleicht sogar 15, in der DDR T-Shirts bemalt habe, nach Auftrag sogar, und die denn auch im sogenannten Schwarzhandel in Berlin beim damaligen Plenterwald, das war der größte ostdeutsche Rummel oder Kirmes, wie man das so nennt. Da war immer so ein Waldweg dahin. Und da gab es immer eine ganze Reihe von Leuten, die schwarz verkauft haben. Und da habe ich mich einfach eingereiht und habe so selbstbemalte T-Shirts verkauft mit Michael Jackson und einen Haufen Metal-Bands,
Das ist
die meine
lustig.
Mutter an ihrer Maschine für Folien einschweißen, so für Tiefkühlprodukte. Da hat sie dann die T-Shirts eingeschweißt und dann bin ich losgerannt. Und der ausschlaggebende Punkt war der, dass unser damaliger Berufsschullehrer zu DDR-Zeiten, also ich habe so einen typischen Beruf, Schlosser, also ich kann noch schweißen und den ganzen Kram. Und der hat gesagt, was ihr in der Schule, in der Berufsschule macht, ist mir eigentlich egal, Hauptsache ihr seid zur Prüfung da. Und das war das Stichwort. Dann bin ich halt grundsätzlich einmal die Woche nach Berlin gefahren und habe ein bisschen Geld verdient. Dass
Konnte
ich es
man
heute
Michael Jackson
hauptberuflich mache.
erkennen, wenn man nicht wusste, dass es ist auf dem selbstgemalten T-Shirt?
Tatsächlich. Also das Kuriose ist, das war sogar, jetzt kann man das ja alles erzählen nach all den Jahren, das war sogar eine Auftragsarbeit meines damaligen Lehrmeisters, also der mich ausgebildet hat. Und zwar musste der einen Auftrag erledigen oder ist jedenfalls auf Montage gegangen in die Mongolei und musste seine Familie mitnehmen. Und die Tochter wollte nicht so richtig. Die war auch damals noch sehr jung. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was machen wir? Wie kriegen wir die da so rum? Und dann habe ich der tatsächlich den Kopf von Michael Jackson auf einem T-Shirt gemalt. Ich habe leider das T-Shirt nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch in der Mongolei ist oder ob er es wieder mitgebracht hat. Aber das war schon, ja, war zu erkennen auf jeden Fall.
Den Plenterwald gibt es aber wieder. Das Riesenrad ist gerade restauriert, wieder aufgebaut worden. Das Ding macht, glaube ich, nächstes Jahr wieder ab. Also wir könnten eine Reunion machen.
Oh gut, dann das Erste, was ich da machen würde, wäre die zweite Folge oder die neue Verfilmung von Spuk unterm Riesenrad. Wenn das jemand kennt von euch.
Nee. Das Ding
DDR-Kinderserie.
haben sie restauriert und ist jetzt gerade wohl wieder aufgebaut worden und der ganze Plenterwald soll saniert, restauriert werden. So, wer ist denn jetzt schon wieder weg?
Ja, Plenterwald war ich neulich zu einem Lichtsymposium, zu so einer Versammlung in der Sternwarte. Aber dann bist du ja halt direkt nebenan im Plenterwald und das ist irgendwie schon halt auch Kindheitserinnerung für mich, weil ich bin ja da groß geworden, ne? Und es war Wandertag, war auch Plenterwald. So, die Eisenbahn und so, die kleine.
Stimmt, ihr seid ja beides Berliner, ne, oder?
Na, ich ja zugezogen und wir haben ja die Regionen getauscht eigentlich. Also ich komme aus dem Rheinland und sie ist ins Rheinland.
Ah. Und ich komme aus Berlin und er ist nach Berlin.
Ja. Berlin kriegt mich nicht.
Habe ich auch immer gesagt. Meine Mutter ist hier relativ 96 rüber und ich fand Berlin immer scheiße. Und bin hier durch Zufall hängen geblieben und wohne inzwischen sehr gerne hier.
Dazu liebe ich mein Meer zu viel, also die Ostsee.
Da kann ich auch verstehen.
Bekomme ich meine Ruhe.
Wobei ich als Niederrheiner und Nordseemensch ist die Ostsee ja eher ein Baggerloch.
Ja, da gab es doch mal so ein, wie hieß er, Alfred Techtmeier, der hat gesagt, eine Pfütze, ne? Das ist eine Pfütze.
Ich kannte die Ostsee gar nicht. Also ich bin Mitte 20 oder so, also schon in den 2000er das erste Mal an die Ostsee gefahren, als ich in Hamburg wohnte. Und stand davor und habe auch gesagt, was ein Baggerloch. Das riecht nicht nach Meer, es gibt keine Wellen, das ist so, was soll das?
Nein, in der Nordsee ist ja manchmal gar nichts. Also wenn Ebbe ist, das hat den Ostsee gar nicht, überhaupt nicht.
Man muss sich wohlfühlen. Das wird ein Riesenspaß zum Schneiden heute mit Herrn Giegerich. Der fliegt die ganze Zeit rein und raus und rein und raus.
Aber du wohnst
mit einer neuen Fehlermeldung.
Das ist auch mal was.
Ja, something went wrong.
Der wollte dich nicht dissen und hat something geschrieben.
Nein, das ist ein Trugschluss. Tatsächlich. Ich wohne in Wismar. So. Okay. Und das ist im Prinzip in Hamburg ist das Büro, im Prinzip unsere Bürogemeinschaft, die wir da haben in unserem kleinen gallischen Dorf, in so unserem Loft, das sind so 150 Quadratmeter und da sitzen wir zu viert und machen unsere täglichen Dinge, den Job. Aber wohnhaft bin ich tatsächlich in Wismar. Ich bin dem Osten treu geblieben. Wenn ich denn mal da bin.
Ich wollte gerade sagen,
du lebst auch im Bus, oder?
Ja. Also, ja, aber das kennst du ja. Es gab so Tage, da waren es schon, also 300 Tage im Jahr oder 250 Tage im Jahr waren keine Seltenheit. Das ist ein bisschen weniger geworden nach Corona, aber nicht Corona geschuldet, sondern einfach, weil ich es selber irgendwie für mich anders entschieden habe. Und auch so ein bisschen die Büroarbeit für mich entdeckt habe und auch im Büro eine Menge passiert, wenn zum Beispiel Solveig irgendwas möchte. Von daher ist das... Ja, zum Beispiel Lanyards, ja. Aber tatsächlich ist es so, dass ja, nach 33 Jahren kann man dann auch schon sagen... alter Hase in dem Geschäft und für mich auch immer wieder interessant. Also ich halte ja meine Ohren und Augen immer im ganzen Business offen und ich glaube, das macht es auch noch so interessant, immer noch auf Tour zu gehen, weil ich mich nicht nur ums Merch kümmere, also das hauptsächlich, aber ich gucke mir alles andere an. So, also ich... finde es faszinierend, wie eine Bühne aufgebaut wird. Ich finde es faszinierend, dass der Trucker irgendwie, indem er die ganze Nacht durchfährt, morgens immer noch fit ist und den ganzen Schuppen da leer macht, sprich sein LKW. Und dann geht es zum Catering. Ja, ja. Und das ist so eine große Familie, die ich immer so behandle, wie ich auch selber behandelt werden möchte. Und von daher finde ich das immer super interessant, was passiert. so auf so einer Tour und egal, ob sie jetzt klein ist oder groß, ob da irgendwie 12 Busse halt sind oder nur 3 Busse oder 2 Busse.
Du bist halt ganz umgehend vernetzt.
Ne? Aber hast du eine Tendenz?
Du hast ja mit allen sozusagen Berührungspunkte, aber mit keinem wirklich Konkurrenz oder irgendwie Stimmung, ne? Weil alle ja neben dir her existieren. Also Catering, Ton, Video ist dir ja völlig egal. Eigentlich. Ärgert dich ja keiner.
Ja, also es kann mir egal sein, ist mir aber gar nicht. Weil ich glaube, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Also so habe ich es jedenfalls von Anfang an gemacht. Du hast immer oder du bist immer der Anlaufpunkt für viele, wenn es darum geht, dass die Kinder im Venue sind oder beim Konzert sind und dann vielleicht nochmal so ein T-Shirt abfällt oder wie bei Bibi und Tina ein Leuchtstern. da ist man dann immer so der Anlaufpunkt, sonst wird selten mit einem als Merger gesprochen, was ich dann auch so ein bisschen schade finde. Aber in dem Moment ist mir der Anlaufpunkt. Ich mache das tatsächlich. Ich pflege das sehr intensiv, weil ich immer wieder auch von denjenigen was brauche. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, das ist lange, lange her, Rock am Ring 2010 im Regen gestanden habe, irgendwo im nicht zugänglichen öffentlichen Bereich, nicht öffentlichen Bereich. Und mich der damalige Caterer gesehen hat und sagt, sag mal, komm mal rein, du, warum stehst du im Regen? Ich sage, ich habe gar keinen Zugang zum Catering. Und der hat mich da reingeholt, der hat mich versorgt. Dasselbe ist in Schweden passiert auf einem großen Festival. Und das sind so für mich die Berührungspunkte, die ich brauche und wo ich auch merke, dass das, was ich mache, richtig ist gegenüber dem anderen. Und so ist es mit dem Truckfahrer. Also wie oft habe ich das Problem, dass die Produktion sagt, da passt nichts mehr auf, das geht nicht. Der Truck ist voll. So, dann kennst du aber den Truckfahrer ganz gut, weil du den ja auch ab und zu mal was rüberschiebst. Der sagt, hier, pack rein, kriegen wir hin. Und ja, das ist das, was mich so antreibt und dementsprechend auch immer wieder so das Signal auf grün steht, dass ich auf Tour gehe.
Ich kann jetzt nur so aus meiner Sicht von Tour, man merkt halt Merger ganz oft, kaum bis gar nicht. Die verschwinden halt irgendwann in der Lobby, wo man selber in der Regel überhaupt keinen Fuß rein macht. Und man trifft die vielleicht abends, weil dir irgendjemand so einen Stapel mit Kartons, die auseinanderfallen, vor den LKW stellt.
Dann ist es nicht gut.
Und dann im Bus, aber ansonsten ist da, man kennt sich, aber man hat eigentlich wenig Berührungspunkte. So Ton, Licht, ja. Video, die wuseln alle umeinander.
Ja, das ist, also im Prinzip sind das ja auch, wenn man es streng genommen sind, zwei getrennte Arbeitsbereiche. Ich sage grundsätzlich immer, wenn der Merchandiser nicht zu sehen ist, dann ist er tatsächlich im Foyer der Halle oder des Clubs und hat da zu tun. Aber wenn er eben halt auch nicht zu sehen ist, dann arbeitet er ja. Weil viele sind ja immer noch so der Meinung, dass das Merch irgendwie, wie soll ich es ausdrücken, auf so einer Tournee und nicht nur auf einer Tournee, sondern auch weit im Vorfeld schon hinten runterfällt, weil es in vielen Augen kein wichtiges Thema ist, obwohl es ja mitunter, wenn man es mal ganz streng nimmt, ein Riesenthema ist. Also wenn wir die Mengen der Einnahmequellen der KünstlerInnen sehen, dann wissen wir, wo Mercher eigentlich hingehören.
Das wollte ich gerade sagen. Wie kann man das denn als kein Thema verstehen? Ich meine, ganz viele Touren werden ganz sicher zu einem Teil über Merch finanziert.
Ja, mit Sicherheit. Da gibt es auch den Spruch, den ich dann immer sage, oder wenn ich gefragt werde, wer bist du eigentlich, dann sage ich immer, ich verdiene dein Geld oder ich zahle dich aus. Aber es ist immer noch so, tatsächlich. Es war früher extrem, es hat sich gebessert, aber es ist immer noch so, dass irgendwie nicht so auf dem Level steht, wie alle anderen miteinander umgehen. Und das fängt weit im Voraus an, dass viele, das klingt jetzt wahrscheinlich hart, aber es ist ja nun mal die Realität, dass viele Labels, viele Managements das Designen der T-Shirts ganz nach hinten schieben. Also bis manchmal 5 Tage vor der Tour und du hast noch nicht ein T-Shirt gedruckt. Erst dann wird überlegt, ah, Moment mal, da haben wir ja noch, wir müssen ja noch was entwickeln, wir müssen ja noch was designen. Und wir sind wie so ein Handwerker eigentlich immer der Letzte. So, der, wenn der Fußbodenleger kommt und da ist noch der Maler drinne, dann hat er es auch relativ schwer. Und genauso geht uns das. Und dann geht es weiter mit auf Produktion zu kommen. Ich zum Beispiel oder viele meiner Kolleginnen haben die Ansprüche, dass wir auch optisch gute Arbeit machen. Das heißt, so ein Stand muss nach was aussehen. So, der kann, also ich hasse es, aus Kartons heraus zu verkaufen. Das gibt es bei mir nicht. Das kommt in Cases, das wird aus Cases verkauft. Es wird keine Styropor-Tafel an die Wand gestellt, wo irgendwelche T-Shirts angepinnt werden und dann ein Loch in der Textilie ist. Das gibt es nicht. Das wird alles aufgehangen, das ist so mit Messetraversensystem. Aber um das mitzubekommen, muss man denn schon wieder betteln, dass man mit auf den Track kommt. Oh, das ist schwierig, aber es geht in die richtige Richtung. Also viele erkennen das tatsächlich. Das ist Merch eigentlich genauso relevant sein sollte wie alles andere auf dieser Tour auch. Und das ist egal, ob es, wie ich schon sagte, ein Caterer ist oder ein Trucker. Das sollte alles einen Stellenwert haben.
Gab es da eine Veränderung so über Corona, wo ich sag mal die Einnahmezahlen über Platte und Musik als solches ja immer mehr zurückgehen und die kleinen Kapellen eigentlich nur noch über Merch und Live-Spielen Geld verdienen?
Oh, schwer zu sagen. Ich finde, also leicht vor Corona gab es schon einen massiven Anstieg an Käufen von Textilien, die vorher nicht da waren, oder vom Merchandise generell. Und das hat nach Corona nicht nachgelassen. So. Also ich finde da jetzt irgendwie, nein, ich könnte nicht bestätigen, dass es da irgendwie einen massiven Abbruch gab oder einen massiven Zulauf danach. Das wurde angenommen wie kurz vorher auch.
Ich
Und
hätte
ich
eher gedacht, dass die
glaube,
Bands mehr Wert drauf legen, weil die
ja, doch, also in
Einnahmequelle,
der,
glaube
ich,
ich, immer wichtiger wird.
ja, das meinte ich mit, also ich glaube schon, dass das viele, viele Künstler in besonders kleinere da massiv Wert drauf legen. Aber das ist auch immer noch so dieser, worauf ich ja eigentlich auch Wert lege und komme, ist dieser Do-it-yourself, dieses DIY-System, was ja viele, viele kleine Bands noch haben. Das wird immer noch gepflegt und deswegen merken die das auch, dass sie darauf Wert legen können und müssen, um dementsprechend auch auf dem Live-Markt sich zu etablieren, beziehungsweise wenigstens ein bisschen Gagen haben. Denn wir wissen ja selber, wie Gagen verhandelt werden in kleinen Clubs. Das ist
Traurig.
ja.
Sehr traurig. Aber heißt das, dass die Dienstleistung, die du anbietest, ist, du produzierst den Merchandise und du verkaufst es im Auftrag der Band oder verkaufst du es in deinem Auftrag und ihr macht so ein Split Income? Wie funktioniert denn das? Ich habe mich damit nie beschäftigt. Was
Ja,
übrigens
das.
deiner Aussage sehr nahe kommt mit dem
Das ist ja das Interessante, warum ich, also deswegen bin ich auch so, also nicht überrascht, aber auch ich bin froh darüber, dass die Einladung von euch kam, weil ihr ja euch dementsprechend auch ein technischer Podcast nennt und dann auch mal irgendwie über den Tellerrand schaut und jemand anderes zu Wort kommen lasst. Es gibt mehrere. Man kann das in mehreren Schienen fahren. Also die Firma, die ich besitze, die Firma Tourhafen, ist ein 360-Grad-Full-Service als Gesamtbild. Also der Kunde kann alles haben. Das fängt beim Design an, bis über die Produktion, Verkauf online oder auf Tour bis zum Ticketverkauf. Er kann aber auch die einzelne Sparte nehmen. Also wenn er sagt, hier, mein Bruder, meine Schwester gehen mit auf Tour und verkaufen das, bitte produziere mir das nur. Dann machen wir das natürlich auch. Oder wir stellen auch nur den Online-Shop. Entwerfen den, verkaufen den, machen das Fulfillment, also verpacken das auch und verschicken das. Und so staffelt sich das tatsächlich in Produktion, also Herstellung, dem Fulfillment, also den E-Commerce und das auf Tour verkaufen. Das auf Tour verkaufen ist in Halle meiner Firma zu, naja, es sind schon 90% tatsächlich auch im Auftrag größerer Firmen. Also wir arbeiten tatsächlich für Managements, wir arbeiten für sehr große Merchandise-Firmen, die das von der Kapazität her gar nicht schaffen. Und da setzen wir das eben halt, oder da setze ich das als Firma, um dass es auf die Straße kommt mit der Manpower, die wir haben. Und deswegen.
Also, das heißt, es gibt auch so globale Merchandise-Boote?
Ja. Es gibt Firmen, also die sind ja mittlerweile auch gekoppelt an Labels, also Universal und dann gleichzeitig mit Bravado verbandelt. Die sitzen dann in Berlin, London, Los Angeles, Tokio und haben halt alles, wer bei Universal unterschreibt, muss halt auch theoretisch bei Bravado das Merch abnehmen. Nur, dass die natürlich gar nicht so viele Leute haben, das auf die Straße zu bringen. Und da kommen wir ins Spiel. Und das ist bei anderen Firmen aber auch so.
Es ist bei, ja bei, ganz bei eindeutig sagt, dass, sorry, dass die Annahme falsch ist, dass Merch unwichtig ist, sondern also, ja, aber das muss man einfach mal sagen. Ich meine, wenn ein Label sich schon diese Thematik greift,
ja,
dann aber, muss es ja wichtig sein.
Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass du ja natürlich gar keine als Label nicht mehr die Einnahmen hast, wie du sie vor 20 Jahren hattest, durch Verkäufe. Ne? Also physische Tonträger, CDs, Platten, Vinyls, was auch immer, sind ja so weit runter. Das Streaming ist so weit, den nimmt sich ja jedes Kind heute an oder jeder Jugendliche. Aber damit verdienst du ja als Künstler nicht. Und dass Labels ja auch überleben wollen, im Gegensatz zu den kleinen Alternative-Labels, beziehungsweise viele Künstler machen das ja dann selber, das ist ja klar, dass die sich andere Felder aussuchen. Und die größten gehen in diese Richtung, massiv tatsächlich.
Ich lerne jeden Tag was Neues, weil tatsächlich so hatte ich mir das nicht vorgestellt, sondern einfach mal zurückspiegelt. Ich dachte, du wirst quasi auf Tagesgagenbasis engagiert, verkaufst das Zeug und die Band kauft es aber en bloc und es ist deren finanzielles Risiko komplett. Mir war nicht klar, dass das ein ganzer Dienstleistungssektor ist.
Naja, also Dienstleistungssektor ist es ja im Prinzip wirklich als Ganzes. Du kannst aber auch, wenn du jetzt davon ausgehst, dass die Band das Risiko trägt und die, das ist alles machbar. Also ich gehe gern diesen Deal ein, dass ich sage, ey, ich produziere euch das komplett, ihr bezahlt's und es ist letztendlich euer Ding. So, dementsprechend bekomme ich dann auch nur die Tagesgage und der Rest gehört der Band. Aber da gibt's natürlich unfassbar viele Möglichkeiten bis hin zum Prozente-Deal oder zu sagen, hier, okay. Mein prozentualer Anteil steigt jetzt weitaus höher als euer. Dafür gehe ich aber ins Risiko und bezahle halt alles. Also auch im Vorfeld den Druck, die gesamte Produktion plus alles, was anfällt an Tourneekosten, sprich Personal, sprich, du musst ja heute mal einen Truck mitbezahlen oder einen Nightliner. Dann kommen die ganzen Standgebühren, dann kommen Konzessionen. Es gibt ja in Deutschland, glaube ich, zwei große Hallen, in denen es keine Konzession gibt. Der Rest ist ja komplett auf Konzessionsbasis. Das sind ja alles Kosten, die du mitberechnen musst. Ja, und da fängt es ja dann an. Das ist immer das, was der Kollege oder die Kollegin im Tourbus nicht versteht. Die denkt immer so, oh, da kommt jetzt einer, verkauft die T-Shirts, der macht Geld und das war's. Aber was da dranhängt, das ist wie bei euch. So, da ist nicht mehr und nicht weniger. Es ist genauso viel. Ich sitze jetzt seit 3 Wochen an den Vorbereitungen für die Festivalsaison nächstes Jahr und Open-Air-Saison. So, da gibt es Kandidaten, die betreue ich seit Ewigkeiten. Und dann kommen neue dazu. Und das will und muss gut vorbereitet sein.
Wie läuft so ein Rock am Ring? Du verkaufst den Festival-Merch und die Bands laden bei dir ab und du verkaufst am Auftrag?
Das ist eine klassische Konzession, wie du sie jetzt gerade erläutert hast. Also speziell Rock am Ring und Rock im Park, wir können auch die anderen nennen, Hurricane Southside und Highfield, Deichbrand, wie sie alle heißen, die betreue ich tatsächlich als, der eine nennt es Bereichsleitung, der andere nennt es Head-Off. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass der Laden läuft und stelle auch zum größten Teil das Personal und gucke, dass die Logistik funktioniert, dass also wie so ein Tourmanager halt, bloß immer im größeren Rahmen, dass man eben halt 80, 90 Leute da betreut. Ich bin nicht der Lizenznehmer. Der Lizenznehmer beauftragt mich aber, das zu übernehmen, wo wir bei der Manpower wieder sind. Aber im Grunde genommen läuft es tatsächlich so, dass wir unterscheiden müssen bei einem Festival zwischen dem klassischen Festival-Merchandise, also du kaufst ein Rock am Ring-T-Shirt, oder du kaufst beim Ring, Rock am Ring oder Rock im Park, ein Band-T-Shirt, dann ist es das Band-Merch, Festival-Merch, Band-Merch. Und das Band-Merch ist eine klassische Konzession, das heißt, die Band gibt es ab, dafür verkaufen wir es, die Band macht nichts weiter und für all das, was wir dann tun als Dienstleister, gibt es eine prozentuale Beteiligung und am selben Abend oder am nächsten Tag, vielleicht aber auch per Post, geht die Ware dann wieder zurück, beziehungsweise zum nächsten Festival.
Legt das Festival die Prozente fest oder verhandelt man da mit jeder Kapelle?
Nein, das, also
ich wünsche euch, Sinne, dass es schon klar ist.
Ja.
Also ich hab davon tatsächlich gar nichts. Ich mache meine normale Gage, wie ihr sie wahrscheinlich auch aushandelt. Ja. Aber der klassische Deal ist festgeschrieben. Es gibt aber immer wieder Abweichungen, wo der Hauptact sagt, ey, sorry, also so nicht. Dann geben wir halt nichts ab. Verhandlungsspielraum ist überall da. Ich glaube, das ist bei euch nicht anders.
Ich hätte einen Vorschlag. Das wäre doch eine Episode für die Praktikantin Bussler wert.
Du verkaufst T-Shirts?
Ich gehe mit und gucke, was er macht. LKW ausladen, Stand aufbauen. Ja, ich habe schon mal gesagt, aber das würde mich echt interessieren, dich einen Tag zu begleiten und daraus, also die Folge, die morgen online geht, die also jetzt am 11.11. veröffentlicht wurde, wenn man rückblickend spricht, wir nehmen ja heute am 10.11. auf, das ist ja eine Folge, wo ich die Praktikantin vom Tobi Niebelstein war und den einen Tag lang im Kölner Karneval begleitet habe und daraus haben wir eine Folge aufgezeichnet. Dann machen wir eine mit dir.
Ich hab sie am Ende dann angepriesen als Praktikantin und ob wir irgendjemand finden, der sich das antun würde. Dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das ist erstaunlich. Das ist erst 2 Tage her. Also, es kommt ins Rollen.
Ich hatte ja eher die Hoffnung, wir kriegen die irgendwo im Catering unter.
Aber gehochen ist
ja, aber du könntest also da was lernen.
Ja, aber tot konntest du ja auch nicht.
Zieh den Trailer. Ich glaube, der Ring ist ja gar nicht so weit weg von dir, oder?
Ja.
Also, ich bin, das unterschätzen ja auch viele, aber ich bin gut 10 Tage am Ring, um zu arbeiten. Obwohl das Festival klassischerweise 3 Tage geht, ne? Ja. Also du kannst gerne von Sonntag bis Montag, Dienstag danach ein paar gute Laufschuhe anziehen.
Und, hab ich.
Dann hast du so...
Ich wollte gerade sagen, laufen kann sie.
100 Kilometer Marsch und so.
Ich glaube, 50.000 Schritte im Tag sind dann noch untertrieben. Aber das ist ja auch dem geschuldet, wie groß das Gelände ist und dass du während der offiziellen Öffnungszeiten dann natürlich nicht rumrollern kannst, sondern gehen musst. So.
Ja, aber das ist kein
aber
Problem.
Gerne.
Ich laufe auch mal 145.000 Schritte in einem Tag.
An einem Tag 145.000 Schritte? Wo bist du denn da angekommen?
Na, am Ausgang. So, am Ausgang.
Da, wo du losgelaufen
bist. Das ist das Dumme an der Sache.
Ich bin noch am Fühlinger See losgelaufen, einmal rund um Köln in 24 Stunden.
Also mein
und
dann Sohn, der ist...
Fühlinger See angekommen.
Ach krass.
Was macht dein Sohn?
Respekt. Der ist um den Schweriner See gelaufen oder gewandert. Und das waren 60 Kilometer. Und dafür hat er gebraucht, ich glaube, 15 Stunden oder 16 Stunden irgendwie. Mhm.
Ja.
Da war ich auch erstaunt. Aber der ist auch so, der geht auch Silvester baden. Also der badet an und badet ab, so in der Ostsee.
Also 31.12. und 1.1.
Ja, der ist hart gesotten. Der ist auch mit, der ist jetzt 19 und mit 18, also er hat sein Abitur beendet und hat mich dann einfach gefragt, was er jetzt machen soll. Er will noch nicht gleich studieren, ob er nicht, er hat die Idee, nach Neuseeland zu gehen. Und dann habe ich gesagt, jo. Und dann war er halt auch mal ein halbes Jahr weg. Und hat da, glaube ich, schon ganz schön viel fürs Leben gelernt. Wenn ich das damals, glaube ich, hätte machen können, hätte ich es auch gemacht.
Ausland ist super. Ich habe es auch gemacht.
Ja. Du, ich
Da
bin.
hätte ich dann die Frage nach dem nach früher, der Schritt von Schlosser zu Tour und
Über T-Shirts
Bühne,
malen.
der
Über T-Shirts malen. Ja, aber
ja,
da
aber
sind wir so
über
ein bisschen
T-Shirts malen, da
ausgestiegen.
stehst du ja in einem Gang irgendwo auf so einem Weg, irgendwie, da hast du noch lange kein Leiergerüst in der Hand. Also da
Nee,
muss
das
noch was
stimmt.
dazwischen passiert sein.
Und das ist Musik, Live-Musik. Tatsächlich ist es wie bei, keine Ahnung, ich glaube Millionen anderen Teenagern auch, dass ich von Musik schon immer fasziniert war, solange ich hören kann eigentlich. Das ging los mit einem DDR-Sternrekorder. Jeder ehemalige
Tolles Radio.
DDR-Bürger weiß, was das ist und wird sich jetzt wahrscheinlich freuen, bis hin, dass ich jeden Samstag, also ich komme ja, muss dazu sagen, dass ich sehr früh angefangen habe, rocklastige Musik zu hören, also Metal. Und habe jeden Samstag eine Sendung gehört auf DT64, das war ein DDR-Radiosender, die hieß Hard and Heavy, die kam jeden Samstag. Und dann habe ich eine Stunde lang aufgenommen, Musik, 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 Musik. Und habe mich da so in die Richtung entwickelt. Laute Musik, es muss krachen, es muss, man kann sich dann auch mal irgendwie so ein bisschen auslassen daran. Und bin aufmerksam geworden auf eine große, wirklich große amerikanische Band, wenn nicht so vielleicht die größte amerikanische Metalband, und habe durch illegale Kontakte mitbekommen, dass diese Band 1988 in Budapest ihre Welttournee eröffnet. Und Budapest in Ungarn war die neben Tschechien oder damals der Tschechoslowakei die einzige Möglichkeit hinzureisen von DDR-Seite aus. Polen gab es auch noch und Moskau, also Russland. Und da musste man ein Visum beantragen. Das habe ich gemacht, ohne mit dem Wissen, wann dieses Konzert eigentlich stattfindet. So, ich wusste den Zeitrahmen, aber ich wusste nicht den Tag genau. Und dann haben wir einfach für ein paar Tage, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Tage haben wir uns dann Visum gemietet. Mehr gab es damals auch, glaube ich, gar nicht. Und dann sind wir mit einer Horde Jungs im Zug nach Budapest gefahren. Und das war für uns ein Jahr oder 1,5 Jahre vor der Wende, es war im September 88, so der große Traum, das war der Westen für uns. Da gab es halt alles. Da gab es auch T-Shirts von den Bands und Kassetten, so damals, und Vinyl, aber das war damals in der DDR ja noch so ein bisschen das Problem. Wir sind zu diesem Stadion gegangen, wo die Band spielen sollte. Und ich bin einfach hin und habe gesagt, ich möchte 2 Tickets haben. Und dann legte er mir das hin. Ich weiß, dass es 110 Forint waren. Also es war geschenkt. Damals war die Währung Forint. Und alle, die hinter mir standen aus meiner damaligen Clique, haben gesagt, das können wir nicht machen. Das Konzert findet an dem Tag statt, wo unser Visum zu Ende ist. Und da wollte ich halt da bleiben, tatsächlich. Und wäre sozusagen ein Flüchtling geworden. Aber man hat mich überredet, auch mit teilweise sehr viel Alkohol hat man mir verabreicht als Arznei, dass man mich wieder zurückbekommt in die DDR. Ich habe bis heute nie wieder Alkohol in dem Maße getrunken. Ich trinke eh ganz, ganz selten. Aber das war der Punkt, wo ich mir dann so gesagt habe, irgendwann im Zug so kam der Gedanke zu sagen, ey, wenn das jetzt, wenn ich das noch einmal erleben kann, wenn das wirklich, wenn die Band mal in die DDR kommt oder die Grenzen fallen, sowas wortwörtlich, lade ich euch alle ein. So, und das waren 11 Mann. Und keiner wusste, dass die Mauer dann halt auch ein Jahr später fällt. Und dann gab es ein Konzert in Ost-Berlin. Das war das erste Konzert westdeutscher Metal-Bands in Ost-Berlin. Das war noch in der damaligen Max-Schmeling-Halle, wo heute, glaube ich, das Velodrom steht. Kann das sein? Velodrom, ja, genau. Und dort wurde angekündigt, am 19. Mai spielt die besagte Band in Hannover in der Messehalle 3 und gibt da eins von 2 Deutschlandkonzerten. Ja, und das war der ausschlaggebende Punkt. Da sind wir hingefahren. Mein Vater hat noch mit seinem eigenen VW-Bulli 7 Mann eingesackt. Dann sind wir da hingefahren und ich habe an dem Abend mit Tränen in den Augen entschieden, dass das mein Beruf wird. ich möchte irgendwas in dem Bereich machen und habe einen Tag später angefangen, bei einer lokalen Firma, Technikausstatter, PA, Lichtbau, Ton, Bühnenbau, jedes Wochenende Bühnen aufzubauen, noch aus normalen Gerüstbauteilen, wie sie heute an Häuserwänden stehen. Und damit bin ich groß geworden, bis hin zu örtlichen Produktionsleitungen in meiner alten Heimatstadt Salzwedel, die Nina Hagen, Raymond, kurz nach ihrem großen Erfolg.
Na gut, die waren ja da eh in der Ecke sehr aktiv.
Ja, das lustig, da hat man noch einen lustigen Vertrag mit der Band. Die haben sie sehr für sehr, sehr wenig Geld bekommen. Und dann kam ihr Hit raus. Girl, wie hieß irgendwas mit Supergirl,
Supergirl.
genau. Und dann hat das Management noch unfassbar lange versucht, den Spielvertrag zu erhöhen in der Summe, weil die Band so einen Erfolg hatte. Ja, und das ging hin bis zur Produktionsleitung von dem größten nicht kommerziellen Nachwuchswettbewerb Europas, Local Heroes. Da habe ich die Finalrunden immer als Produktionsleiter gemacht. Und bin dann schon, habe eine Band kennengelernt, 1995. Die damals in Deutschland sehr berühmt war, auch eine deutsche Band. Und die haben mich mitgenommen. Da habe ich einen Fanclub gegründet von dieser Band. Und bin dann teilweise Backliner geworden. Und irgendwann hat man 2001 dann zu mir gesagt, du weißt schon, dass man damit Geld verdienen kann. Dann habe ich tatsächlich angefangen, eine kleine Firma zu gründen, habe Booking gemacht, habe selber Veranstaltungen gemacht in Sachsen-Anhalt, bis hin zur größten Winter-Beach-Party Norddeutschlands und habe mit einem Freund einen neuen Sitzer, nee, das war damals, glaube ich, schon Mercedes Sprinter, gekauft und habe den vermietet tatsächlich. Und wir haben den immer nur vermietet, inklusive Fahrer, dass die Bands damals keine Kaution zahlen mussten, keine Versicherung und der Fahrer konnte halt das Merch verkaufen und konnte das Tourmanagement übernehmen. Und da bin ich dann durch einen Autounfall des Kollegen bin ich als Ersatz eingesprungen und das war Merch bei Monrose. Das war meine
Oh.
erste Merchandise-Band.
Ach du jemine,
Und das Plakat der
herrlich.
Monrose-Show, der allerersten, die ich betreut habe, hängt auch immer noch an derselben Wirkungsstätte. Und das war es, die Messehalle in Freiburg im Backstage. Da hängt immer noch das Plakat. Und das war mein Einstieg.
Schön.
So. Und seitdem tatsächlich.
Ich habe für, wenn ich fliege, eine Playlist auf meinem Telefon, die ich immer abspiele, damit ich zur Ruhe komme und schlafen kann und so, ne? Also wenn ich länger fliege und da ist tatsächlich Shame von Monrose dabei.
Schön.
Ja, das war eine kurze Tour, aber eine lustige Tour tatsächlich. Ich bin schon weit vorher mal mit einem Nightliner gefahren, Roskilde, eine Band betreut. Da gab es ganz lustige Geschichten. Aber Monrose war tatsächlich mein erstes Merch-Thema und das zweite gleich im Anschluss waren tatsächlich die Ärzte. Und dann war ich im Game. So, ich
Hast
glaube,
du
die Ärzte kamen dann 2006 oder so.
denn für die große Band, die deine Liebste ist und die, von der du vorhin erzählt hast, hast du für die auch schon arbeiten dürfen?
Das Angebot steht immer wieder im Raum tatsächlich, aber ich lehne es ab, weil ich immer noch im Live-Bereich dieser Band so fasziniert bin, dass ich sie mir immer wieder nur angucken möchte. Und das weit über 200 Mal. Also ich
Aber
reise durch
wer
die ganze
ist
Welt.
es?
Metallica.
Ah,
Da scheiden sich jetzt wahrscheinlich die
Metallica.
Geister.
Sehr, nein, 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 live sehr, sehr
No.
gut.
Was?
Ja, also der eine so, der andere so. Aber ich bin fasziniert als Teenager und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Und ich fahre wirklich, also ich fliege da um die Welt, um die Band zu sehen. Und es gibt immer wieder in Deutschland, ich kenne den Konzessionär ganz gut, ich kenne auch den Merchandiser der Band ganz gut. Die fragen mich jedes Mal, aber dann, ich sage, wir können uns sehen, aber ich werde mir die Show angucken. Tut mir leid.
Ach, also für Menschen, die Festivals so von technischer Seite betreuen, sind die in den oberen, im oberen Drittel von geht mal gar nicht. Und da auch noch im oberen Drittel, würde ich fast behaupten.
Ich kenne diese Szenarien, ich kenne diese Aussagen.
Also Metallica war letzten, immer anstrengend.
Ja, der letzte Satz hieß dann immer Because we are Metallica.
Ja, it's not,
richtig.
It's not a
Forderung
festival
kam.
Stage, it's a Metallica stage.
Ja. Ja, das ist das, was der Zuschauer oder der Besucher nicht mitbekommt. Ich möchte es gar nicht mitbekommen, aber ich kenne es halt schon. Man kennt ja mittlerweile aus der Produktion auch viele. Ich habe tatsächlich auch mal, ich habe den ersten ostdeutschen Fanclub dieser Band gegründet und durfte dadurch die Band auch mal kennenlernen. Habe den dann auch irgendwann in den Anfang der 90er mal die Hand geschüttelt. Hab die dann auch 3 Wochen lang nicht gewaschen, aber das ist alles vorbei. So. Aber ich sehe sie mir gerne live an. Ich habe, ich glaube, die letzte Show, die ich jetzt gesehen habe, war in Madrid. Das war die letzte Show der Europatour im letztes Jahr, anderthalb Jahren. Ich werde sie mir nächstes Jahr natürlich wieder angucken. Und das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen, aber ich bin davon überzeugt, dass sie dann in Las Vegas in dem Satir spielen und da muss ich hin, auf jeden Fall. Ja. Hat wenig mit Merch zu tun, aber es ist der Weg, warum ich da bin, wo ich bin.
Also über diesen Weg sind ja viele irgendwie so, also zumindest mit ähnlichen Geschichten in dieser Branche gelandet. Ich glaube, das ist das, warum ich nach wie vor ein Problem damit habe, diese Branche als Industrie und irgendwas zu nennen. Für mich selber anzuerkennen, weil wir sind alles Liebhaber.
Ja, also du siehst es genauso, dass das eine Herzensangelegenheit ist.
Ja.
Voll.
Ja, gut, also inzwischen, es wird immer professioneller und größer und budgetärer. Aber alle, die ein bisschen länger dabei sind, sind nicht dabei, weil sie gesagt haben, ich möchte gerne einen Managementposten im Rock'n'Roll haben. Die sind alle angefangen, weil sie Kisten haben und an der Sache Spaß hatten und dann irgendwann nach oben gefallen sind. Von da, also dieses, ich sträume, ich weiß, ich bin einer der wenigen, die sich gegen dieses, wir sind die sechstgrößte Branche und irgendwas. Ich habe immer so ein Problem damit, oder das Gefühl für mich selber, wir blasen uns auf, auch wenn dann mit Sicherheit mit Zahlen, wenn man jeden Taxifahrer dazu rechnet, stimmt. Aber ich glaube, ich will auch nicht.
Zahlen, die müssen irgendwo herkommen.
Ich will nicht in so eine Industrie.
Nee.
Ich mag das Wort Baustelle auch nicht. Ja. Wenn jemand sagt, ich bin auf Baustelle. Aber das ist Ansichtssache und ich gebe dir da recht, letztendlich sind das ja auch alles Zahlen, aber die müssen irgendwo herkommen, die sind ja wahrscheinlich auch irgendwie alle belegt. Aber ich würde sofort aufhören, wenn mein Herz nicht mehr dabei wäre. Ich bin, muss man dazu sagen, nach der Schlosserausbildung habe ich noch einen zweiten Beruf gelernt. Ich bin staatlich geprüfter Fußbodenleger. Mein Bruder hat mein Zwillingsbruder, also ist genauso alt wie ich und er sieht auch genauso aus, aber der er ist halt Fußballleger, immer noch und der hat sich damit selbstständig gemacht und wenn das alles in die Hose gehen würde und keiner mehr oder ein T-Shirt haben möchte und alle nur noch nackt rumlaufen würden, würde ich sofort wieder Fußboden legen. Also ich bin da ganz geschmeidig.
Ich möchte das nicht.
Die Theorie hatte ich ja auch immer. Also ich komme klassisch aus der Hotellerie und habe immer gesagt, wenn das in die Hose geht, was ich jetzt mache, dann gehe ich in die Hotellerie zurück. Dann kam Corona. Und die ganze
war
für den Arsch.
Backup-Plan steht nicht mehr so ganz.
Aber was hättest du denn gemacht in der Hotellerie?
Ich kam immer aus dem Marketing und Verkauf. Also das, wo ich aus der Hotellerie ausgestiegen bin. Und hab
Aber
vorher
du könntest
schon
eine Hotline machen mit deiner Stimme.
Oh ja.
Wird denn rheinische Dialekte für Anfänger? Oder?
Ja, das wäre doch was. Nicht schlecht.
Große Schnauze, ohne geschlagen zu werden.
Auch. Doch, so macht das ja auch Spaß.
Aber so verrückt ist das ja nun mal. Also ich bin froh, ein Teil dieses ganzen Zirkus zu sein.
Aber Zirkus trifft von dem Begriff, ne?
Voll. Ja, das kann man so. Also verrückt sind wir ja alle so ein bisschen, sonst würde der Zirkus ja gar nicht laufen.
Hallo? Das stimmt gar nicht. Nein.
Ich nicht.
Das ist eine Unterstellung.
Aber ihr seid schon verrückt in dem Sinne, dass ihr ja Sachen umsetzt, die einem normalen Menschen ja gar nicht einfallen würden.
So. Ja. Eindeutig.
Also ja, hat ganz große.
Ist das nur für Menschen, die von außen gucken, so? Ich kann auch kein Auto bauen. Für mich ist das auch was.
Absolut. Also ich sage auch immer in unserem kleinen gallischen Dorf, ihr könnt mit mir alles machen, was so organisatorisch funktioniert. Also ich kann ein Tourmanagement ohne Probleme übernehmen. Ich kann einen Tourassistent übernehmen. Also so logistische Sachen, da bin ich für geboren. Ich habe das in der Schule schon gemacht. Ich war Mitglied im Jugendclub in der DDR und habe einen Jugendclub geleitet und habe als DJ schon aufgelegt, was damals bei euch Queen mit Viva Rocco hieß bei uns Kartoffelrock. Aber wir haben es gespielt.
Nah dran.
Und dementsprechend habe ich diese Wurzeln komplett in mir drinne, aber wo du mir nicht kommen musst, ist, wenn ihr jetzt über irgendwelche Phasen sprecht, welcher Halbleiter an Lampen, und da bin ich raus komplett. Und das gebe ich
wir,
dann auch offen
wir
zu.
Wir drei, glaube ich, auch alle. Ne? Ganz mal
wollte ich gerade sagen. Also unsere Kernkompetenz scheint ja Ton zu sein.
Ja. Flackernde Halbleiter.
Ich kann mich daran erinnern, dass Soldek von mir mal Shirts haben wollte, die keiner so schnell anders irgendwie besorgen konnte oder so. Oder wie war das?
Ja.
Ja.
Weil wir ja Baumwolle brauchen, 100%.
Ja.
Weil wir ja ein elektronikverarbeitender Betrieb sind.
Und der Rest war auf Plastiktüten? Oder?
Nee, nein, du hast ja Polyesteranteil sonst drin.
Wenn in den Hoodies Polyesteranteil drin ist, können wir die bei uns in der Produktion nicht verwerten oder verwenden.
Elastan. Schön.
Ja, zauberhaft.
Macht richtig Spaß.
Kannst du jedes Produkt direkt in die Tonne kloppen.
Wie entsteht so ein T-Shirt? Kommt eine Kapelle mit einer Idee oder sind die auch ab und zu völlig, mach mal was? Gut, so
Metallica-Logo. Also tatsächlich haben viele... Ja, also viele KünstlerInnen haben Vorstellungen und haben auch ihre eigenen DesignerInnen, so GrafikerInnen. Viele haben mittlerweile KI. Ich nutze das tatsächlich auch. So, das hilft unfassbar im zeitlichen Rahmen. Also du sparst ja unheimlich viel. Und das ist tatsächlich unterschiedlich. Aber es gibt auch Sachen...
Zeichne mir ein Michael Jackson-Gesicht, wo er 70 Jahre alt ist.
Das sollte aber bei ChatGPT kein Problem sein. Das ist ja nicht das Ding. Aber nee, also grundsätzlich ist die Aufteilung da auch, dass die meisten wirklich Ideen haben, beziehungsweise ja auch zu uns kommen, wir sind nicht deren ersten Dienstleister, sondern wahrscheinlich der zweite, dritte, weil sie schon alles ausprobiert haben. Und wir sind manchmal auch der Notnagel, was wir ungern sind, aber wir machen es dann auch, weil wir eben halt Dienstleister sind. Aber die meisten haben ihre Designs. Ich kann mich daran erinnern, dass wir bei Adele in München bei ihren 10 Shows am vorletzten Tag innerhalb von 24 Stunden die komplette Crew mit T-Shirts ausgerüstet haben. Also wo 24 Stunden vorher noch nicht eine Idee da war und kein Druck da war. Das haben wir alles overnight gemacht. So eine Dinge passieren. Aber dafür sind wir denn da. Man muss sich nur nicht daran festhalten, dass das immer glatt geht. Da hatten wir halt Kapazitäten frei.
Also das heißt, du hast irgendwo eine Siebdruckerei, wo du Menschen aus dem Regal holst, wenn du die brauchst, kurzfristig.
Ja. Also wir haben natürlich nicht alles, wie sagt man so schön, in-house. Das würde den Rahmen sprengen. Wir arbeiten wie viele andere auch mit Dienstleistern zusammen, die wir aber sehr, sehr lange kennen. Also wir haben zum Beispiel eine Druckerei in Frankfurt, mit denen sind wir zusammen groß geworden. Die haben sich also genauso entwickelt wie wir. Vom ersten Tag an arbeiten wir zusammen. Und das ist auch auf privater Ebene ein super Verhältnis. Wir haben Kontakte in die Welt, um Sachen schnell herzustellen, also ein gutes Netzwerk brauchst du einfach. Und das glaube ich auch in jeder Branche. Und da arbeiten wir auch gerade so ein bisschen an Umstrukturierung. Ich persönlich möchte tatsächlich ein bisschen mehr weg vom Fast Fashion. Also ich möchte gar nicht mehr so dieses einfache schwarze T-Shirt. Ich würde gern mehr so meine Fühler ausstrecken in Sachen Brands, also eigene Marken. Das klappt ganz gut mit einem mit dem großen Festival an der Nordsee, mit dem Deichmann-Festival, die verkaufen ihre eigene Brand schneller aus als das Festival-Merch. Und das läuft wirklich wahnsinnig. Und da gibt es viele Firmen mittlerweile auch schon, die das machen, die den Markt auch rechtzeitig erkannt haben und dort in diese Nische gehen. Und das ist, glaube ich, so der nächste Step, den wir auch gehen werden.
Ja, das ist cool. Aber das ist mehrheitlich Siebdruck, oder? Oder
ja,
ist man da inzwischen
also,
schon...
Ja, also da scheiden sich auch die Geister. Natürlich sagt derjenige, der digital druckt, er macht es am geilsten und er macht es am besten. Alles hat Vor- und Nachteile. Der Siebdruck ist eigentlich der Druck, der am längsten hält und der die beste Qualität hat. Der Nachteil beim Siebdruck ist, du kannst damit keine kleinen Auflagen machen, weil du mit jeder Farbe einen Film produzieren musst, ein Sieb produzieren musst, das belichten musst und das ist halt einfach so ein Festpreis, das kostet Geld. Jedes Sieb kostet Geld, jeder Film kostet Geld. Das fällt beim Digitaldruck natürlich komplett weg. Das heißt, du kannst beim Digitaldruck on-demand drucken, das heißt also nach Auftrag, aber du schaffst mit dem Digitaldruck nicht die Mengen, die du im Siebdruck schaffst. Das heißt, bis 1000 Stück ist Digitaldruck okay, kannst du machen, aber du wirst ab 1000, ab 2000 mit dem Siebdruck einfach schneller. Und natürlich auch qualitativ besser.
Also ich habe das während des Studiums mal gelernt, aber so klassisch mit T-Shirt hinlegen, Rakel und Farbe drauf ist nicht, ne? Von Hand?
Nein, nicht von Hand. Das geht automatisch, aber Rakel ist es immer noch und die Farbe drüber ziehen über das Sieb ist halt immer noch. Ja, du flutest ein Sieb, dann drückst du es rauf, dann rakelst du. Das geht aber mittlerweile alles automatisch. Also es gibt sogenannte Siebdruckkarussells. Die schaffen tausende Shirts in der Stunde. Also das geht einfach der Reihe rum. So, und dann werden die auch getrocknet, automatisch, mit einer Trocknungsanlage. Dann werden sie verpackt und sind fertig. Und du kannst auf Festivals ganz gut merken, welche T-Shirts zuletzt gedruckt sind, weil da ist der Karton noch ganz heiß. Weil die direkt aus dem Trockner kommen. Oder eine Nachlieferung. Also wir haben, wenn ich bei Rock am Ring am Sonntag, keine Ahnung, 40 Kartons aufmache, da verbrenne ich mir die Finger. Weil das einfach noch direkt aus der Druckerei warm kommt, fertig, wie ein frisches Brötchen.
Das war goldig, sehr schön. Das gefällt mir sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Merch so emotional ist und ich finde es total geil, wie emotional du das betrachtest, weil ehrlicherweise ist es das ja auch und also ich hatte das nie so gesehen und wir machen das ja alle der Leidenschaft wegen, wir machen das alle, weil wir das geil finden.
Und ja, auf jeden Fall. Also das hatten wir eben schon. Ja. Ich würde sofort aufhören, wenn mein Herz nicht mehr dabei wäre. Mhm. Weil ich es immer noch nach all den Jahren, und da kann man ja dann auch schon wirklich von alten Hasen reden, egal welcher Betriebsbereich das jetzt ist. Aber ich habe immer noch so das Gefühl, wenn die Türen aufgehen und du glückliche Leute siehst, dass das alles in Ordnung ist, dass die Welt einfach für den Moment wirklich gerade völlig in Ordnung ist. Mhm. Und das ist für mich immer noch so ein Ziel, was ich jeden Abend erreichen möchte. Ich möchte einfach Leute glücklich sehen. Dass die zum Konzert gehen und dass dieses Gesamtpaket natürlich das Ausschlaggebende ist und nicht mein T-Shirt, das ist mir in dem Moment egal. Ich bin ein Teil davon. Ob das nur 5% sind oder 80.
Oft ist aber der Mercher ja so der erste Willkommenspunkt in so einer Halle. Ich weiß, ich war letztes Jahr mit Olli Schulz unterwegs, der das Ganze dann inszeniert mit Popcornmaschine und wie heißen sie? Und nebenbei gibt es auch noch ein bisschen Merch. Aber da geht es vielmehr um Stimmungsmache beim Reinkommen. Da fängt das Erlebnis dann halt schon an.
Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist eigentlich auch, was man eigentlich auch begreifen muss, als Komplettproduktion zu sagen, ey, das ist das Aushängeschild. Das ist das Erste, was die Leute sehen. Und wenn das scheiße aussieht, weil da 10 Kartons übereinander sind und die Größen alle durcheinander sind und keiner weiß, wo hinten und vorne ist, dann macht das schon von der ersten Minute an kein Spaß, so als Besucher. So würde ich mich jedenfalls fühlen. Bei Olli ist es tatsächlich so, der macht da ein Filmchen draus. Und das machen mittlerweile aber auch viele andere auch. Das ist auch gut so.
Mach du zuerst.
Das ist auch so dieses, wir dürfen einfach gar nicht stehen bleiben im Merch. Jeder denkt immer so, naja gut, du kannst in 10 Jahren noch schwarze T-Shirts verkaufen, aber ihr entwickelt euch ja auch und das massiv. Also Technik ist ja so, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Samsung-Fernseher kaufe, dann weiß ich, dass der im halben Jahr nicht mehr der aktuellste ist. Und so ist es ja bei euch wahrscheinlich auch in vielen Dingen. Bei uns ist es nicht so schlagartig und nicht so in so kurzen Abständen. Aber auch wir müssen nicht stehen, oder wir dürfen nicht stehen bleiben, weil dann sind wir weg vom Fenster. Du musst immer wieder neue Ideen haben, sei es am Sortiment. Wir hatten vor 10 Jahren war der Jutebeutel so das Angesagteste, was man haben konnte. Und diese kleinen Gymbags, so wo dann jeder mit zur Schule gegangen ist und so. Heute sind es die Socken. Und so kann das in 5 Jahren schon wieder was ganz anderes sein.
Alle machen gerade Socken. Ich kriege von jedem Technikbuden kriege ich Weihnachten Socken geschickt. Was ist denn das?
Dann schicke ich dir auch noch welche.
Hast du schon Bright-Socken?
Hat irgendjemand eine Maschine erfunden, die Socken besteckt? Oder wo kommen diese Hype her? Also ist ja oft so eine Technologie, die auf einmal entsteht.
Also tatsächlich werden gute Socken von null auf hergestellt. Also es gibt kein Rohmaterial, was du dann erst bestickst, sondern die Socke wird wirklich im Ganzen hergestellt, beziehungsweise gewebt. Und ich glaube, das ist der Lauf der Dinge. Wie früher in den 80er oder 70ern die Schlaghosen in waren, sind es jetzt halt gerade mal die Socken. Und das kann in 2 Jahren, kann das ein Minirock sein. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ob ich Minirock möchte.
Nee, das würde gut aussehen an dir, jetzt wo wir auch ein Fashion-Blog werden. Also, das könntest du gut sagen.
Also, du kannst natürlich alles anbieten. Einwand?
Socken werden nicht gewebt, die werden gestrickt.
Deine, bei Oma, oder?
Das sind ineinander gelegte Maschen, die sind immer gestrickt.
Gewebte Maschen, ja.
Bei anderen.
Gelegte.
Ach, gelegte.
Gelegte.
Es gibt verschiedene, wirklich verschiedene Herstellungsweisen.
Weil die sonst nicht elastisch genug sind. Und du kriegst das Rhythmus.
Ja, das liegt ja am Material, was drin ist, ne? Also du kannst natürlich eine Socke, die Größe 37 bis 39 hat, wenn du da mal Elastan reinhaust, dann kannst du die auch mit Größe 43 noch anziehen, also weil sie viel dehnbarer ist. Aber das muss auch nicht sein. Nee, aber der Markt entwickelt sich da genauso wie jeder andere Markt auf der Welt auch. Und der ändert sich auch ständig. Klar, das klassische schwarze T-Shirt wird bleiben, solange es keine dunklere Farbe gibt. Aber ja.
Ich habe ja schwarz nie verstanden, weil schwarz, finde ich, nach der dritten Wäsche immer grau ist. War ich schon immer ein großer Befürworter von dunkelblau oder sonst so, weil das sieht nicht so scheiße aus, wenn es auslöscht.
Ja, ich hab tatsächlich sehr, sehr lange schwarz getragen. Mhm. Ich habe den Grund nie gefunden. Ich glaube, ich trage bunte T-Shirts erst seit vielleicht 10 Jahre maximal. Oh.
Gruppenzwang.
Ich habe früher immer bunt getragen und seit die Frieda bei mir eingezogen ist, vor 11 Jahren, trage ich schwarz, wenn man überall die Haare hat.
Es ist natürlich schon der haarresistenter, ja.
Ja, der nächste Hund, der wird wahrscheinlich auch schwarz sein müssen, weil sonst muss ich ja meine Garderobe wieder ändern.
Ja, du kannst ja bunte Übergangskreide nehmen, die hatten wir ja in der Karnevalsfolge. Die Theorie.
Super.
Ja, der Hund, dieser hat auch so eine Angewohnheit, die ist auch sehr schön. Wenn ihr das Essen geschmeckt hat, dann kommt sie an mein Bein und schmiert sich einmal die Schnute ab. Also eigentlich so, er hat sie als Ritual, dass sie dann kommt und mich einmal so an der Wade anstupst. Wenn es jetzt aber rohes Fleisch gab, zum Beispiel Leber, dann ist es nicht so schön, wenn du eine helle Hose anhast, weil ich dann einmal die Blutschnute an deiner hellen Hose abschmiert. Das siehst du halt.
Okay, du machst also das Essen, du machst das Essen für den Hund davon abhängig, was du gerade an Tagessachen anhast.
Richtig.
Das aber ist ich hab, das effektiv.
Es liegt auch hier unter mir gerade und schnarcht. Ich habe die Frage, in meinem Instagram-Account werden mir immer so asiatische Hacks fürs Leben eingespielt und unter anderem dieses T-Shirt-Faltbrett. Hast du das? Weil du musst wahrscheinlich 1 Million T-Shirts in Cases falten.
Ich gehe just in diesem Moment eine Wette ein. wenn ich dir dieses Faltbrett besorge, das liegt auch bestimmt bei mir irgendwo im Büro, und ich dir 100 T-Shirts hinlege, dass ich mindestens 2 Minuten vor dir bin, fertig bin, weil ich es mit der Hand falte.
Das glaube ich dir sogar.
Das
Ich wollte
ist,
nur wissen, ob du so
ich glaube,
eins
das
hast.
Problem liegt ganz einfach, also dieses Zusammenklappen, das ist ja alles gut und schön und schnell, aber dieses T-Shirt da erstmal exakt draufzulegen und wieder aufzuklappen und das nächste reinzulegen, ist das, was am meisten auffällt. Ich habe so mein System, so, das ist wie du abwäschst oder wie
Ja,
auch
es
immer,
gibt ja
aber das sind
noch
ja immer
eins.
die gleichen
Es gibt ja
Handgriffe.
noch eins, wo du an der Schulter anfassen sollst und dann auf der einen Seite anfasst und dann drehst du es
An der
einmal
Achsel und
ineinander und
dann,
dann,
ja. Das hat
genau, und dann drehst
aber,
du es einmal ineinander und dann ist es zusammengelegt.
ja, aber komisch
Genau, das stimmt.
zusammengelegt.
Genau, das ist nämlich quadratisch dann. So, das nimmt sehr viel Platz weg. Du hast immer so, ich bin ja auch, doch, ich, der tatsächlich ist es die Firma. Wir haben im Angebot oder wir vermieten ja das einzige professionelle Merchmobil. Das habe ich mir bauen lassen vor Corona. Und das ist eine Woche vor Corona fertig geworden, wie genauso wie der Einzug ins neue Büro, auch eine Woche vor Corona.
Hervorragend.
ja, so haben wir dann auch erstmal da gesessen. Aber dieses Mobil hat ja auch eine bestimmte Breite. Da würden diese Faltart, die du gerade beschrieben hast, die würde da gar nicht reinpassen. Denn
Scheiß
die
Auto.
T-Shirts müssen schon.
Das hätte er mal bedenken
Nee, das hat,
können.
ist, es hat einfach damit was zu tun, dass du natürlich dann auch mehr Platz hast. Ob ich ein Fach jetzt 90 Zentimeter breit mache und dann 10 Fächer habe oder ich mache 70 breit und habe 12 Fächer, passt halt mehr rein. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Aber da stehst du tatsächlich auch und musst erstmal falten. Das könntest du auch dann im Praktikum bei Rock am Ring machen. Da haben wir dann einen 40-Tonner-Truck, der aus Regalen besteht. Das machen die netten Kollegen aus Holland, weil in Deutschland darfst du so ein Teil nicht bauen lassen. Das nimmt der TÜV nicht ab. Da kannst du gerne falten. Zwei
Das nimmt
Tage.
der TÜV nicht ab.
Weil es zu tief ist.
Total toll.
Also
Ah.
die Tiefe des Trucks ist in Deutschland nicht zugelassen, das zu bauen. Du darfst aber damit durch Deutschland fahren. Das darfst du.
War sein Schwachsinn.
Ja, also du kannst es dir nur in Holland bauen lassen. Beziehungsweise vielleicht auch in der Schweiz oder so. Aber die Holländer waren da sehr früh, sehr pfiffig und haben, glaube ich, oh ja, 8, 9 dieser Teile und sind halt das ganze Jahr damit unterwegs. Auch Fußball, Formel 1. Also es ist nicht nur Musik, es geht uns ja genauso. Wir sind ja in allen Sektoren aktiv oder wollen aktiv sein. Das hat ja nicht nur was mit Musik zu tun. Das ist ja das Gute am Merch.
Stimmt.
Selbst Computer Games sind ein totales Merch-Publikum.
Voll.
Aber gibt es Bereiche im Musikbereich, wo mehr ist? Also ich war noch nie am Schlagerkonzert. Gibt es da auch Merch?
Ja, wir betreuen sogar es gibt in Deutschland seit einigen Monaten ein Schlagercafé. Das gleiche Konzept wie Hardrock-Café. Das
Okay.
betreuen wir tatsächlich im Merch. Mehr oder weniger ist da so, das steckt noch in den Kinderschuhen, muss man einfach so sagen. Ich glaube, da funktionieren noch so irgendwelche Lichtarmbänder. Wenn du so zu einer Schlagernacht gehst, glaube ich, wollen dir einfach alle nur leuchten. Ob das jetzt vom Alkohol ist oder elektrische Sachen um den Hals. Aber was immer noch am meisten läuft, ist tatsächlich Metal, Rock. Komischerweise ist das wirklich das Merch-Publikum. Wir sprechen ja auch mittlerweile, also ist wenn so ein Label eine Band aufnimmt, dann gucken die natürlich so, was haben die für Zahlen? Wahrscheinlich jetzt in dem Zeitalter, wie wir jetzt sind, so was haben die für Streamings? Was haben die für Follower? Wie hoch sind die TikTok-Zahlen? Und wir gehen immer davon aus, ist es eine Merch-Band oder ist es keine Merch-Band? Weil du hast manchmal Bands, die spielen vor 1000 Leuten, haben aber einen Pro-Kopf-Umsatz von 20 Euro, weil sie eine unfassbare Fangemeinschaft haben und das Merch einfach gut ist. Und dann gibt es Riesenbands, riesen deutsche Bands, die kaum Merch verkaufen, weil das Publikum gar kein, so, weil es einfach nicht funktioniert. Und ich sage dann immer so, wenn mich jemand fragt, so, ja, die Band, meinst du, die machen gutes Merch? Dann gucke ich immer so in mich rein und überlege, ob ich Leute im alltäglichen Leben oder auf Festivals, wo auch immer, schon mal Leute gesehen habe mit T-Shirts der Band. Und da gibt es Bands, die fallen halt durchs Raster, tatsächlich. Obwohl sie
Ja,
groß
Metal
sind.
ist. Bei Metal hat man ja auch dieses Lifestyle-Ding, ne? Das ist ja eher so ein ganzes Universum, was das mit sich bringt, wie man halt so ist als Mensch. Und dann passt halt auch so ein T-Shirt. Und das hat halt ein Herbert Grönemeyer nicht. Du bist
Ja,
ja
du bist
nicht
natürlich
Herbert
als.
Grönemeyer Ultra-Fan. Also,
Ja,
das
du
sind
bist als.
wahrscheinlich sehr
Also.
wenige.
Ja, also diese Grönemeyer Ultras gibt es tatsächlich. Wir haben lustigerweise auch irgendwann mal vor 6, 7 Jahren Schals gemacht für Johannes Oerding mit Oerding Ultras. Und mittlerweile gibt es tatsächlich Bibi und Tina Ultras Schals. Um das dann
Oh,
mal wieder
das wundert
zusammenzubringen.
mich.
Aber so ein Metal-Fan hat natürlich auch unfassbar viel Loyalität gegenüber der
Voll.
Band, die sie gut finden. Und das hält über Jahrzehnte.
Aber du musst ja nur
Ja, wenn man
schön.
200 Konzerte gesehen hat, dann.
Ja, dann ist das so. Das bringt mich zurück. Wir sind ja ganz elegant übergangen. Wir haben ja am Anfang geklärt, dass wir beide uns doch kennen. Ihr drei habt noch nicht revealed, woher ihr drei euch jeweils kennt.
Doch, da warst du vermutlich gerade mal offline.
Ach, da war ich gerade mal offline. Ja, wir machen ja ein auch technischer Podcast. Das begründet sich ja im Namen des
Ich
Podcasts.
ahne
Das
jetzt
wird
schon
auch
Fürchterliches beim Schneiden. Mal gucken, wie wir das sehen. Also wenn ihr das hört, habe ich es irgendwie zusammengeflickt
Ich glaube, bei Toto ist es fast
Ja,
derselbe Nightliner
ja,
gewesen wie bei dir, Thomas, glaube
ja.
ich. Ja. Zumindest war es die gleiche Tour.
Die
Und das war ja immer
erste
noch
große Bibi und Babsi-Tour.
die größte und danach nie mehr. Also danach ging es halt von den Venues bergab, aber die
Naja,
Tour wurde halt
na,
wirklich größer, ne?
zwei in den großen Hallen haben wir gespielt und danach wurde es
Ja.
klein, aber man fing halt an, Geld zu verdienen.
Ja, wir spielen mittlerweile pro Jahr, also wir fangen immer im Februar an und spielen bis Mai durch, 70 Shows. So. Außer wir hätten nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum gehabt und nächstes Jahr gibt es das erste Mal in 9 darauffolgenden Jahren keine Bibi und Tina Tour.
Weil sie jetzt
Wir
lokal
spielen
spielen?
im über Weihnachten lokal, aber tatsächlich fehlt die Zeit für eine neue Produktion, weil gerade die beiden Inhaber, denen das also die auch die das Ganze schreiben, so viel Sachen drumherum haben mit anderem Zeug. Ja.
Naja, ich muss sagen, ich ziehe
Absolut.
vor beiden den Hut, dass sie das Theater
Absolut.
übernommen haben. Also
Ja, es ist
grandios.
eine Menge Arbeit und du siehst ja auch, aber dass es auch funktioniert, ne? Also,
Ja,
die
man
hauen
muss sich
ja.
erstmal so weit aus der Komfortzone bewegen, aus der eigenen von ich bin eigentlich Komponist und Texter und stehe gerne auf der Bühne hinzu. Ich mache da jetzt ein Business draus, selbst.
Na, ich stehe gerne auf der
Ja,
Bühne,
gut,
kannst
ja,
ja bei
fand er
ihm
nicht gut, aber ja, stimmt, war nicht so sein Steckenpferd. Aber
ausklammern.
ja, true.
Aber sie schreiben ja immer noch. Also gerade diese neuen
Ja.
Sachen, die da in Berlin laufen, sind ja alles aus ihrer Feder, soweit ich das beurteilen kann.
Sure.
Und da blieb, glaube ich, im jetzt laufenden Jahr wenig Zeit darüber, ein neues Stück zu schreiben, weil der Grundtenor bei Bibi und Tina war ja immer der, mit einem Stück 2 Jahre zu touren. Also immer in dem Frühjahr also 24, 25 jetzt und für 26, 27 ein neues Stück zu schreiben. Und der Stand der Dinge im Moment ist, dass da erst 27 der Bus wieder rollen wird oder der Pferdestall aufgeht.
Oh, das wird aber für einige ein Loch im
Ja, 3 Monate
Kalender
Tour
reißen.
ist tatsächlich ein Loch im Kalender. Da hatten wir, glaube ich, alle dran, so kurz mal zu knabbern. Ich habe das große Glück, dass ich halt viel mit Produktion mich beschäftige, also mit der Herstellung von Merch und dementsprechend nicht auf Tour gehen muss. So. Es ist immer eine Geldquelle, die dann irgendwo denn mal nicht da ist. Aber wir verdienen unser Geld durch Produktion, durch tatsächlicher Ticketverkauf und viel auch mittlerweile durch Beratung. Also wir beraten sehr große Firmen, die auch schon länger im Game sind, aber sich mit dem Tour-Merchandise nie so beschäftigt haben, beziehungsweise die Firmen ganz schnell wachsen und Bands im Haus haben, die auf einmal Stadien spielen und dann aber nicht mehr zurechtkommen mit dem Thema Merchandise, wie man das umsetzt auf der Straße. Und da beraten wir mittlerweile auch und nehmen das natürlich auch gern an uns oder nehmen das gern an als Auftrag und führen das dann dementsprechend durch und bringen das auf die Straße.
Hechelt der Hund im Hintergrund?
Er trinkt.
Ach so. Alles klar. Okay. Ah, der
Pass auf,
Hund
dass
ist
er nicht an
ja.
deinem Bein die Zunge.
Ja, aber dann ist ja nur Wasser.
Kommt
Keine
gleich.
Sorge. Und heute wird ja schwarz getragen. Das geht schon. Du hast ja ein fast seriöses Geschäftsmodell. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, also schon. Ich
Meinst du, was? Was war denn dein skurrilstes Erlebnis bei diesem ganzen Seriösen? Hast du was, was total außergewöhnlich war?
Oh,
Oder wo du
ich glaube, das
sagst,
ist so.
das würde ich so nicht nochmal machen? Oder
Ja,
das würde
also
ich
es
auf
gibt.
jeden Fall nochmal genauso machen?
Ja, also es gibt viele Dinge, die ich wieder machen würde. Das hat aber auch was mit dem Gesamtbild zu tun, dass eben dann alles stimmt. Ich bin auch so ein Typ, bei mir muss auch diese menschliche Chemie einfach stimmen. Es gibt Bands, mit denen würde ich einfach nicht arbeiten, weil ich weiß, das funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Tourneen oder gab es Tourneen, die würde ich nie wieder machen. Die würde ich wirklich nie wieder machen. Da gibt es zwei, drei Sachen, wo du tatsächlich auch, und das ist kein Scherz, mit deinem Leben bedroht worden bist, indem du eine 9 mm geladene Pistole am Kopf hattest.
Welcher Hip-Hop-Künstler war es denn?
Wollen wir den Telefonjoker Rolf Wenzel gerade zuschalten? Der ist ja auch im Hip-Hop-Supporters Club und
Ja,
mag
ist
ja
das, nee, ich glaube,
sehr.
also das ist Rap, glaub, Rap oder wie man das auch immer,
Ja.
da gibt es ja wahrscheinlich auch so einen Unterschied. Aber da war der Künstler nicht mal so gerade schuld dran, ne? Obwohl es da auch wieder einen weiteren Künstler gibt. Ja.
Ist meistens nicht der Künstler, sondern die
Ja, die
Blase
Entourage,
außenrum,
die
die da so
mitfährt.
mittingelt.
Also es gibt tatsächlich zwei, na, so vier, fünf Erlebnisse, die möchte ich nicht wieder haben. So. Und die kommen tatsächlich auch aus der Bubble. Das ist halt so. Und dann müssen das andere machen. Das ist mir relativ egal. Im Nachhinein wusste ich, warum sie mir so viel Geld geboten haben, weil es einfach gar kein anderer machen wollte. Und ich war tatsächlich, und das ist das Kuriose eigentlich da dran, ich war das einzige und wirklich tatsächlich das einzige Crewmitglied. Es gab keinen Tonmann, es gab keinen Lichtmann, es gab keinen Stagebauer, es gab nur einen Merchandiser. Und der Rest war alles örtlich.
What?
Ja, tatsächlich. Und im Laufe dieser zwei, drei Tourneen mit diesen zwei, drei Künstlern ist viel passiert, aber es gibt auch ganz, ganz famose Touren, die ich jederzeit wieder machen würde, weil es einfach stimmt und weil du unfassbar gut aufgenommen wirst, weil du merkst, dass du ein Teil des Ganzen bist und nicht irgendwie hinten dran stehst, was ja vor vielen Jahren wirklich noch ein Knackpunkt war. So. Also Merch wurde ja lange, lange wirklich nicht anerkannt. Also auf Tournee. Die Zeiten, also es gibt es heute noch, dass man selber fahren muss. Das hat aber meistens logistische Probleme. Aber es gab Sachen, wo du einfach gar nicht ins Gespräch gekommen bist mit der Produktion, weil die dich einfach mit dem Arsch nicht angeguckt haben. Du bist der Merchandiser. Du arbeitest für eine Firma, die das Merch dem Künstler abgekauft haben oder wie auch immer und verdienen jetzt kein Geld damit. Bin ich der Letzte, der was dafür kann, nicht, weil ich genauso auf Tour bin wie jeder andere auch, ob ich nur den Lichtschalter drücke oder die Tontaste. So verkaufe ich halt das T-Shirt. Das musste man in der Zwischenzeit viel lernen. Also die andere Seite musste das viel lernen, ist aber auch gut passiert. Von daher gibt es beide Seiten, die ich wieder machen würde und auch Seiten, die ich nicht mehr machen würde. Und dann müsste er eben jetzt halt den Telefonjoker ziehen.
Lieber kleine oder lieber große Touren?
Oh, ich glaube, ich fühle mich mittlerweile bei großen Tourneen wohler als bei kleinen Tourneen, weil das Handling komischerweise für mich einfacher ist. Ich habe zwar einen viel größeren Staff um mich herum, aber das Arbeiten macht es leichter. Ich gehe unfassbar gerne in einen 40-Tonner-Truck und der ist voller Merch, aber ich weiß genau, wo was steht, weil ich es mir selber eingebaut habe. Und so in kleinen Sachen, da muss ich wahrscheinlich, weil der Nightliner Kapitol steht und kein Platz für andere Fahrzeuge sind in Hannover, muss ich wahrscheinlich 3 Kilometer laufen, um mir meine Sachen zu holen. Also es gibt viele Gründe, dass ich große Tourneen wirklich lieber mache als kleinere. Und auch schon das Selbstfahren tatsächlich, was ja bei kleineren Tourneen dann auch noch der Fall ist.
Dass dir Menschliches wichtig ist, kommen wir zu einem neuen Thema. Da würde ich gerne drauf verweisen, weil ich es ganz toll finde. Dass dir Menschliches ganz wichtig ist, hast du Anfang des Jahres gezeigt, indem du ein Buch rausgebracht hast.
Ich habe das Buch designt, ich habe es entworfen und ich habe es rausgebracht tatsächlich. Aber ich bin nicht der Ideengeber dieser ganzen Geschichte.
Nein, genau.
Ja.
Das aber, weiß ich. Aber erzähl mal. Ich finde es nämlich ganz toll.
Ja, ich weiß gar nicht so richtig. Also, da gibt es 2 Kollegen mehr aus dem Produktionsbereich, mittlerweile also 3 Kollegen aus dem Produktionsbereich, die so die Sitte hatten, sich immer zu fotografieren, wenn sie irgendwo rumstehen, während andere gearbeitet haben. Das ist dann irgendwann mal so eine Art Selbstläufer geworden und wir kamen dann im Spätsommer 24 auf die Idee, krass, damit kann man vielleicht doch was Gutes tun. Und haben Bilder gesammelt, haben eine Adresse veröffentlicht und sind tatsächlich mit unzähligen Fotos überrascht worden, wo ich mir gedacht habe, boah, also viele verstehen das, wo wir damit hinwollen. Und wir haben dann, oder ich habe während der letzten Bibi und Tina Tour im Frühjahr das Buch während der Tour entworfen, designt, drucken lassen und über unseren hauseigenen Tourhafen-Shop online verkauft. Und wir hatten, ich muss lügen, 250 Exemplare oder 500? Ich weiß es jetzt gar nicht. Jedenfalls waren die innerhalb von 2 Wochen ausverkauft. Und wir haben 2 Institutionen, 2 Vereinen in Deutschland damit jeweils, ich weiß gar nicht wie viel, das waren ein paar 1.000 Euro zukommen lassen, auf jeden Fall. Also das gesamte Geld wurde tatsächlich gespendet, weil wir das unfassbare Glück hatten, dass die Firma, und das kann man jetzt auch so sagen, die Firma Beats the Street, dieses ganze Unternehmen, dieses ganze Vorhaben einfach gesponsert hat. Also da kam ein Anruf aus Österreich und die haben davon gehört, haben gesagt, was kostet das? Macht einen Kostenvoranschlag, wir bezahlen das komplett. Und die haben das innerhalb von Stunden bezahlt. Und ich glaube, auch dass neben Solveig als große Unterstützerin auch mittlerweile in den Bussen der Firma Beats the Street in jedem Bus ein Exemplar liegt.
Das ist echt schön sowas.
Schön.
Dann hauen wir jetzt einen raus unter dem
Podcast. Ja, die soziale Ader ist halt...
Weil ich habe noch ein Exemplar.
Gibt keine mehr, oder?
Bei mir schon. Ich würde einen raushauen und eins verschicken für jemanden, der sich an die Info Alte Hasen Podcast wendet oder in Instagram. Wir lassen uns dazu was einfallen und hauen das dann bei Instagram in die Medien.
Eine sehr gute Idee.
Verkünden dann, also es ist ja erst, die Folge wird ja erst im neuen Jahr ausgestrahlt, glaube ich, ne? Oder ist das schon die Weihnachtsfolge? Nee.
Habe ich schon frohes neues Jahr gewünscht?
Wir haben uns letztens schon in große Probleme gefunden, wo wir zeitlich sind, wenn dann die Folge veröffentlicht wird.
Also wir werden auf jeden Fall uns eine...
Wie waren eure Weihnachtstage?
Also wir werden auf jeden Fall uns was einfallen lassen und in Instagram und Facebook veröffentlichen, wie man noch an so ein Buch kommen kann. Es ist nämlich sehr, sehr schön anzusehen. Und wir werden natürlich in den Shownotes auch die beiden Bankverbindungen der Vereine veröffentlichen, an die man spenden kann. dafür.
Wer ist es denn?
Wir haben zum einen so, also nein. Tatsächlich, also die Idee ist tatsächlich, das jährlich zu machen, wobei ich wirklich ehrlicherweise sagen muss, dass dieses Jahr die Resonanz nicht so prickelnd ist. Aber das hat verschiedene Gründe. Wahrscheinlich sind wir damit auch gar nicht mehr so an die Öffentlichkeit gegangen. Da gab es denn schon die nächsten Vereine, die wir unterstützen wollten. Aber im letzten Jahr oder in diesem Jahr war es eben halt einmal kein Bock auf Nazis. Das wurde so mehrheitlich bestimmt als Vereinsspende. Und
was haben denn alle haben auf einmal
das ist auch
was
gut gegen so.
Nazis? Du nicht? Also ich habe da ganz viel gegen. Also mein Kühlschrank ist voll. Ich könnte mit vielen Sachen werfen. Na, und das...
Ich bin neulich in Hamburg in der U-Bahn gefahren und neben mir stand wirklich so ein richtig schöner St. Pauli-Punk mit einem Aufnäher auf der Jacke mit kein Bock auf Nazis. Und ich quatsche ihn an. Ich sage, was habt ihr denn jetzt auf einmal alle gegen Nazis?
Was in Hamburg?
Da war das erste Mal ein Problem, dass ich gedacht habe, jetzt geht's vielleicht doch mal.
Also ich bewundere, dass du vielleicht auch verdient. Ganz gut auch verdient.
Echt? Ja. Und wir haben aber auch, und das war... Genau, das war uns sehr wichtig. Wir haben das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg damit finanziell etwas Gutes tun können, weil das liegt uns wirklich am Herzen. Und ich kenne auch im persönlichen Kollegenkreis Leute, denen das Schicksal so ereilt hat, dass die Kinder von uns gegangen sind. Und das war uns ein ganz großes Anliegen, zumal wir das Hospiz selber auch kennen und wissen, was da für Arbeit geleistet wird. Und ich glaube, alle von uns, auch die zuhören, können sich nicht im geringsten vorstellen, was Elternteile durchmachen, wenn sie wissen, dass das Kind geht. Und das war uns ganz wichtig.
Nee. Will man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen.
Und deswegen war das... Ja.
Ich finde es eine super Initiative, deshalb das Buch heißt Rumstehbande und ist auf der Tourhafenseite natürlich auch noch zu finden, also auf der Facebook-Seite auf jeden Fall habt ihr damit Bilder veröffentlicht.
Und, vielleicht gibt es auch mal die Idee, das als digitales Buch zu veröffentlichen. Also wir müssen es ja einfach nur auf die Seite packen, so als Katalog. Aber das wäre denn, damit könnte man ja dann auch nicht mehr so den guten Zweck bedienen. Ich finde sowas, so physische Produkte, ja,
der Charme wäre auch weg.
Physische Produkte, die man in der Hand hält, finde ich immer noch extrem, extrem gut.
Ja, ich habe es so gedacht, dass ich mein Exemplar ausgelegt habe auf einer Messe, die es jetzt nicht mehr gibt, und Unterschriften gesammelt habe. Und gesagt habe, jeder, der da ist, kann in dem Buch unter seinem Foto unterschreiben und wir haben noch für jede Unterschrift nochmal 5 € obendrauf getan und an die Ach, beiden geil. Vereine nochmal gespendet für die Unterschriften, die im Buch drin waren.
Tatsächlich sehr gut. Ich muss da auch ergänzen. Also ich muss ergänzend dazu sagen, dass es auch eine Catering-Firma gab, die plus den Kauf zusätzlich nochmal sich die Kontonummer geholt hat und nochmal dem Kinderhospiz eine extra Summe gespendet hat.
Ja.
Sehr charmant. Ja. Das ist echt gut.
Wenn du auf eine einsame Insel müsstest. Die Frage kennst du schon.
Der hat sich bestimmt vorbereitet.
Welche Meta-Like?
Welchen von den 4 nimmst du mit?
Also die Frage lautet, wenn ich auf eine einsame Insel müsste, welchen Künstler, welche Künstlerin ich mitnehme. Ich habe mir tatsächlich ein paar Minuten darüber Gedanken gemacht und bin aber zu einem vielleicht überraschenden Entschluss gekommen. Ich würde keinen finden.
Du möchtest Lars Ulrich Schlagzeug.
Ich würde keinen Künstler dieser Welt, keine Künstlerin dieser Welt mitnehmen, weil dann der Welt etwas fehlt, was nur ich hätte. Ich würde dann lieber den umdrehen und irgendeinen Politiker mitnehmen oder irgendeine Politikerin mitnehmen, die ich mag, die dann auf der Insel machen kann, was sie will. So würde ich es machen.
Das ist
Du
relativ
willst also
schockierend, weil da könnte
Schaden
weniger Schaden
begrenzen.
anrichten.
Ja.
Mit Flinten-Uschi auf der Insel.
Kann die kochen?
Schön. Die hat doch zumindest, ich glaube, 6 Kinder. Also eigentlich müsste die Haushalt
Ja,
können.
okay, dann, ja.
Also ihr beide kommt auf jeden Fall nicht in den Himmel, so wie ihr immer lästert.
Was wär ihr beide? Ich fühle mich auch angesprochen.
Ja, du bist auch angesprochen.
Oh nö. Oh nö.
Ja, das sind ja wieder sehr, sehr, sehr löbliche menschliche Ideen, die dahinter stecken. Ich habe mal gehört, sie könnte Blockflöte
Herrlich. In
spielen.
diesem.
Du hast gehört, ich könnte Blockflöte spielen?
Das sind ja zwei Sachen, die.
Ich kann
Nein, die
leider.
Politikerin.
Ach so, ja, gut. Die können viel rumtröten, wie sie wollen. Das ist, auf der Insel ist mir das egal.
Du bist da mit dir.
Na, ich glaube, ich
Also.
würde einen Weg finden, dass sie mich schnellstens loswerden möchten.
Bist du sicher, dass das da draußen
Ach,
jeder ist? Da siehst du aus, als würde da ein Hai schwimmen. Ja, geh nur.
Haie sind
Eben Fische sind
Freunde.
Freunde. Hai happen.
Haie sind Freunde.
Ich gehe davon aus. Das hat
So,
großen
in diesem
Spaß
Sinne.
gemacht. Mario, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Das war für mich sehr, sehr ein. Also ich habe selten so überraschende neue Wahrnehmungen einfach mitbekommen. Von daher, ich finde es total gut. Tausend Dank.
Sehr, sehr gerne.
So, und falls ungern aus der Catering-Ecke mal hier hinkommen möchte.
Ja, sehr
Ich
gerne. Das
sehe dich
wäre
jetzt
jetzt auch mein
schon
Vorschlag
an.
gewesen.
Spannend. Ja.
Ihr habt einen wunderbaren Podcast, der für mich immer so ein bisschen einseitig war. Aber ich glaube, das Eis ist gebrochen. Der Gedanke bei euch war ja, glaube ich, auch schon länger da, mal auszuschweifen und andere Sachen zu erforschen. Dementsprechend.
Du fängst halt an, so dein
Ja,
näheres
ja.
Umfeld einzuladen am Anfang. Das ist am einfachsten. Und dann,
Aber das macht es ja dann am Endeffekt.
jetzt, wo wir Fashion Blog sind
Ja, ich komme dann nochmal.
und literarisches Café.
Ja, vielen, vielen Dank.
Herrlich.
Vielen
Vielen
Dank, dass
Dank.
du bei uns warst.
Sehr gerne.
So, wie war denn jetzt euer Rutsch und was gab es zu Weihnachten?
Oh, ich glaube, meine Ente ist gerade im Herd. Weiß ich nicht.
In diesem Sinne, ich wünsche
Vielen,
euch einen
vielen
schönen
Dank.
Abend.
Bis ganz bald.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.